Nun nehmt gerne eure Bibeln mit mir zusammen und wir schlagen 1. Samuel Kapitel 25 auf. Wir werden das ganze Kapitel lesen und auch studieren zusammen. Das ist ein bisschen ein Abschluss oder ein Schluss einer Geschichte. Wir haben im Kapitel davor gesehen, wie David von Saulus weggerannt ist. Und jetzt haben wir ein Kapitel, wo Saulus nicht involviert ist. Saul, König Saul. Sondern ein Mann namens Nabal, was eigentlich übersetzt, närrisch oder korrupt oder falsch. Und auch seine Frau, die Abigail, die hier in der Geschichte dabei ist, die nachher Davids Frau wird. Lass uns zusammen das Wort Gottes lesen und dann schauen wir es an. Und Samuel starb und ganz Israel versammelte sich und klagte um ihn und begrub ihn bei seinem Haus in Rama. David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Paran. Es war aber ein Mann in Maon, der hatte ein Gewerbe in Karmel. Und dieser Mann hatte ein sehr großes Vermögen. Und er besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen und er ließ gerade seine Schafe in Karmel scheren. Und der Name dieses Mannes war Nabal. Der Name seiner Frau aber war Abigail. Und sie war eine Frau von gesundem Verstand und von schöner Gestalt. Der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun und war ein Kalabiter. Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe scheren ließ, da sandte er 10 Burschen aus und sprach zu ihnen, geht hinauf nach Karmel, und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen und sagt, mögest du lange leben, Frieden sei mit dir und Frieden sei mit deinem Haus und Frieden mit allem, was du hast. Ich habe eben gehört, dass du Schafscherer bei dir hast. Nun, deine Hirten sind bei uns gewesen, wir haben ihnen nichts zuleide getan und nicht das Geringste haben sie vermisst, solange sie bei uns in Karmel war. Frage deine Burschen deswegen, sie werden dir es sagen. Und möge meine Burschen vor deinen Augen Gnade finden, denn wir sind an einem guten Tag gekommen. Gib doch deinem Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Und die Burschen Davids kamen hin und redeten Namen Davids nach allen diesen Worten mit Nabal. Dann warten sie schweigend. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sprach, wer ist David und wer ist sein Sohn Isai? Heutzutage gibt es immer mehr Knechte, die ihren Knechten davonlaufen. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet hatte, und es Leuten geben, von denen ich nicht weiß, woher sie kommen? Da kehrten sich die Burschen Davids wieder um auf ihrem Weg, und als sie zurückkamen, berichteten sie all diese Worte. Da sprach David zu seinen Männern, jeder gürte sein Schwert um, und jeder gürtete sein Schwert um, und auch David gürtete sein Schwert um, und er zogen etwa 400 Mann hinauf, dem David nach, 200 aber blieben bei dem Gepäck. Aber einer der Burschen sagte es Abigail, der Frau Nabals, und sprach, siehe, David hat Boten aus der Wüste gesandt, um unseren Herrn freundlich zu begrüßen, aber er fuhr sie an. Und doch sind die Leute sehr gut zu uns gewesen. Sie haben uns nichts zuleide getan, und wir haben nichts das Geringste vermisst, solange wir bei ihnen umhergezogen sind, als wir auf dem Feld waren. Sondern sie waren eine Mauer um uns gewesen, bei Tag und bei Nacht, die ganze Zeit, die wir bei ihnen Schafe gehütet haben. So bedenke nun und sieh, was du tun kannst. Denn es ist gewiss, dass ein Unglück beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Und er ist ein solcher Sohn Belials, dass ihm niemand etwas sagen kann. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und zwei Schläuche Wein und 5 zubereitete Schafe und 5 Scheffel gedörrtes Korn und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud sie auf Esel. Und sie sprach zu ihren Burschen, geht vor mir her, siehe, ich will euch nachkommen. Sie sagte aber ihrem Mann Nabal nichts davon. Und es geschah, als sie auf dem Eselritt im Schutz des Berges hinabzog. Siehe, da kam David und seine Männer herab, ihr entgegen, und so begegneten sie ihnen. David aber hatte gesagt, fürwahr, ich habe alles, was diesen da in der Wüste gehört, umsonst behütet, so dass nicht das Geringste verloren gegangen ist von allem, was ihm gehört, und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Gott tue solches und füge noch mehr den Feinden Davids hinzu, wenn ich von allem, was dieser hat, bis zum hellen Morgen auch nur eines übrig lassen, was männlich ist. Als nun Abigail sah, David sah, stieg sie rasch vom Esel, fiel vor David auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde. Und sie fiel ihm zu Füßen und sprach, ach mein Herr, auf mir sei diese Schuld. Und lass doch deine Magd vor deinen Ohren reden und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, achte doch nicht auf diesen Mann Belias, den Nabal. Denn er ist, wie sein Name sagt, ein Narr ist sein Name und Narrheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Burschen meines Herrn, die du gesandt hattest, nicht gesehen. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, der Herr hat dich daran gehindert zu kommen, um Blut zu vergießen und dir meine eigene Hand zu helfen, dir mit meiner eigenen Hand zu helfen. So sollen nun deine Feinde und die, welche meinem Herrn übel wollen, werden wie Nabal. Hier ist nun die Gabe, die deine Magd meinem Herrn hergebracht hat. Gib sie den Burschen und meinem Herrn, die meinem Herrn nachfolgen. Vergib doch deiner Magd die Übertretung, denn der Herr wird gewiss meinen Herrn ein beständiges Haus bauen, weil mein Herr die Kriege des Herrn führt. Und nichts Böses soll an dir gefunden werden, an dein Leben lang. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, um dich zu verfolgen und doch deinem Leben zu trachten, so sei das Leben meines Herrn ins Bündel der Lebendigen eingebunden bei dem Herrn. Denn deinem Gott, aber das Leben deiner Feinde schleudere er mitten unter die Schleuderpfanne. Und es wird geschehen, wenn der Herr an deinem Herrn handelt, wie nach all dem Guten, das er dir versprochen hat, und dich zum Fürsten über Israel bestellen wird, so wird es dir nicht zum Anstoß sein, noch zum Herzensvorwurf für meines Herrn, dass er ohne Ursache Blut vergossen und dass mein Herr sich selbst geholfen hat. Wenn nun der Herr meinem Herrn wohltut, so gedenke an deine Magd. Da sprach David zu Abigail. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich am heutigen Tag mir entgegengesandt hat. Und gesegnet ist dein Verstand und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mit mir mit eigener Hand zu helfen. Denn so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, der mich daran gehindert hat, dir Böses zu tun. Wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, so wäre von Nabal bis zum hellen Morgen nicht einer übrig geblieben, der männlich ist. So nahm David von ihrer Hand, was sie zu ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr, ziehe wieder in Frieden in dein Haus hinauf. Siehe, ich habe auf deine Stimme gehört und deine Person angesehen. Als aber Abigail zu Nabal kam, siehe, da hielt er seinem Haus ein Mahl wie ein Mahl eines Königs. Und das Herz Nabals war guter Dinge, und er war schwer betrunken. Sie aber sagte ihm nichts, weder Kleines noch Großes, bis zum hellen Morgen. Als es aber Tag geworden war, und der Weinrausch von Nabal gewichen war, da berichtete ihm seine Frau diese Dinge. Da erstarb sein Herz in seinem Inneren, und er wurde wie ein Stein. Und es geschah nach 10 Tagen, da schlug der Herr den Nabal, dass er starb. Als nun David hörte, dass Nabal tot war, sprach er, gelobt sei der Herr, der meine Schmach an Nabal gerecht und seinen Knechten vom Unrecht abgehalten hat. Und der Herr hat Nabal Unrecht auf seinen Kopf vergolten. Und David sandte hin und warb um Abigail, um sie sich zur Frau zu nehmen. Und als die Knechte Davids zu Abigail nach Karmel kamen, redeten sie mit ihr und sprachen, David hat uns zu dir gesandt, um dich zu seiner Frau zu nehmen. Da stand sie auf und verneigte sich mit ihrem Angesicht zur Erde und sprach, siehe, hier ist deine Magd, dass sie diene und den Knechten meines Herrn die Füße wasche. Und Abigail eilte und machte sich auf und ritt auf einem Esel und mit ihren 5 Mägden, die ihr nachfolgten. Und sie zog den Boten Davids nach und wurde seine Frau. David hatte aber auch Achinoam aus Israel zur Frau genommen, so wurden die beiden seine Frauen. Saul aber hatte Michal, seine Tochter, die Frau Davids, dem Palti, dem Sohn Lais aus Galim, gegeben. Soweit die Lesung Gottes heiligen, unfehlbaren und inspirierten Wort. Schlimme Taten von anderen rechtfertigen nicht, dass wir auch schlimme Taten oder schlechte Entscheidungen folgen lassen. Schwierige Taten müssen immer gefragt werden, tue ich das, was dem Herrn gefällt? Tue ich das, was Christus verherrlicht in dieser Situation? Und heute sehen wir, wie David in einer schwierigen Situation gefangen ist. Nicht mit König Saul, sondern mit diesem schwierigen, komischen Mann Nabal. Und die Frage ist, was wird David tun? Er ist Er ist hingegangen und hat gefragt, ernsthaftlich und mit Freundlichkeit gefragt, und ihm wurde Bosheit zurückgeantwortet. Schlägt also David die Bosheit mit Bosheit, oder wie antwortet er? Ich werde mal sagen, der große König David kam so nah dazu, aber Gott sei Dank wurde es verhindert. Drei Dinge, die ich heute im Text finden will mit euch zusammen, ist erstens, dass wir eine demütige Anfrage sehen. Eine demütige Anfrage, Verse 1 bis 8, dann die Verse 9 bis 13, zwei schlechte Reaktionen, Verse 9 bis 13 und die Verse 14 bis 44, ein hilfreiches Eingreifen. Wenn wir dieses Kapitel anfangen, dann passiert sehr viel am Anfang. Nämlich im ersten Teil, Vers 1, sehen wir schon, dass Samuel sozusagen beiläufig tot erklärt wird, dass er gestorben ist. Und wir wissen, dass das sehr wichtig ist. Ich meine, einerseits haben wir hier ein Buch, das nach Samuel benannt ist. Und sein Tod wird einfach so kurz erwähnt. Und obwohl das Kapitel oder das Buch mit Samuel anfängt und mit dem, was er getan hat, so geht doch der Rest des Buches hauptsächlich darum, wie die Könige Israels weiterregieren. David und dann auch die Könige danach. Also, was sagt es uns? Naja, Samuel starb und ganz Israel versammelte sich und klagte um ihn und begrub ihn bei seinem Haus in Rama. Es ist sehr kurz beschrieben hier. Es ist nicht herrlich oder groß beschrieben, aber treue Knechte der Herrlichkeit Gottes freuen sich daran, wenn es ohne viel Umschweife kurz beschrieben wird vielleicht. Es gibt keine Verherrlichung, keine Anbetung seiner Person, sondern die Herrlichkeit Gottes ist im Fokus. Es ist nicht die Geschichte Samuels, sondern es ist die Geschichte des Herrn. Und so wird es genannt und so geht auch der Text weiter. Es gibt uns nicht mal einen ganzen Vers über diesen Tod von Samuel. Sondern später wurde es einfach in zwei Verse dann unterteilt von Nazirea. Und jetzt fängt diese Geschichte an, diese interessante Geschichte. Eine Pause zwischen dieser Interaktion zwischen Saul und David. Also Saul und David hatten schon miteinander gesprochen in einer schwierigen Situation, wo Saul sogar versprochen hat, dass David König mal werden wird. Aber David ist in einer anderen Situation. Er kommt nicht in den Palast. Er ist nicht mit dem Volk Israel schon. Er ist noch nicht der König. Er hat noch nicht die Finanzen, das Essen, die Versorgung, sondern er ist in der Wildnis. Er ist immer noch in Gefahr. Er hat immer noch verschiedene weggelaufene Menschen um ihn herum. Und er sorgt sich immer noch um das, was Gott ihm damals anvertraut hat. David muss also battlen sozusagen, denn er interagiert hier mit einem Mann, den wir zum ersten Mal hier kennenlernen, nämlich der Mann, der aus Maon kommt und der aber sein Gewerbe in Karmel hat. Und der war sehr reich, er hatte 3000 Schafe und 1000 Ziegen und er war am Scheren in Karmel und er hieß Nabal. Ich habe dir schon ein bisschen gesagt über Nabal. Sein Name beschreibt ihn gut, denn in seiner Interaktion mit David zeigt sich das auch. Er ist ein Narr, er ist dumm, er ist auch moralisch korrupt, denn das ist auch der richtige Name für ihn. Warum würde ein Elternteil seine Kinder so nennen? Ich meine, wir alle, generell gesprochen, wissen meistens, was der Name heißt, wenn wir das einem Kind geben. Also meine Kinder werden ja nach alten Pastoren und Predigern, wichtigen Predigern benannt. Und diese Namen, die heißen etwas. Und die Menschen wussten, was es bedeutet. Es ist fast schon sehr schwierig. So wie der Name Ichabod, dass Gott sein Volk verlassen hat. Jedenfalls Nabal hier, sein Name gibt uns eine Vorstellung seines Charakters. Und jedenfalls weiß David seinen Namen vielleicht, aber er kennt ihn nicht persönlich. Wir wissen nur, dass David weiß, dass er viele Güter hat. David hatte also indirekt mit ihm zu tun, denn er hat Judäa verteidigt gegen die Philister. Die kamen nämlich nah an die Getreidedreschplätze und sie wollten natürlich den Weizen der Ernte stehlen, aber sie wären auch wahrscheinlich an den Schafen interessiert, der Judäa. Und David war hier ein echter Anführer, ein Verteidiger und speziell hier auch ein Verteidiger von Nabal, der von dieser Verteidigung stark profitiert hat, dass David sich darum gesorgt hat, sich um seine Herden indirekt gesorgt hat. Und deshalb, ja, wenn wir jetzt zur Geschichte kommen, dann ist die Zeit des Scherens, es ist nicht der Anfang des Jahres, nicht die mittlere Zeit des Jahres, sondern es ist die Erntezeit, die Wollernte in dem Fall. Dort wird das Geld gemacht und der Reichtum sichtbar. Und es ist auch eine Zeit des Festes. Erntedank nennen wir es hier in Deutschland, also Thanksgiving auf Englisch. Wir zelebrieren und halten diese Feste, wo wir Gott danken für seine Fürsorge und für die Ernte, die er schenkt. Wir feiern diese Feste. Und das ist der Kontext zu dieser Passage. David, der für diesen Mann geholfen hat, dieser Mann ist in der Phase des Dankens und des Feierns und hat viel Grund, Gott zu danken. Und David kontaktiert ihn und fragt ihn, bitte, bitte, gib uns doch ein bisschen Essen. Verse 6 und 8. Lass uns das genauso zusammen lesen. 6 und 8. David sagt, so sollst du zu ihm sagen, mögest du lange leben, Frieden sei mit dir und Friede sei mit deinem Haus und Friede mit allem, was du hast. Ich habe eben gehört, dass du Schafscherer bei dir hast. Nun, deine Hirten sind bei uns gewesen. Wir haben ihnen nichts zuleide getan und nichts das Geringste haben sie vermisst, solange sie in Karmel waren. Frag deine Burschen deswegen, die werden es dir sagen und mögen meine Burschen vor deinen Augen Gnade finden. Denn wir sind an einem guten Tag gekommen. Gib doch deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Und ich will einfach sagen, von dem Anfang dieser Anfrage, die David hier an ihn stellt, ist der Frieden gestellt und die Freundlichkeit. David will eine gute Beziehung aufbauen. Und die Frage ist, manche Kommentatoren haben diese Frage aufgeworfen, die Zeit, in der die Hirten von Nabal zusammen mit David waren, da heißt es hier, sie haben nichts verloren, nicht das Geringste verloren. Es könnte auch eine zweite Bedeutung haben und ich denke auch, dass es das heißt. Sie haben nicht ein einziges Schaf verloren. Also hat Nabal nichts von seinem Reichtum verloren durch die beschützende Hand Davids in dem Gebiet. Aber könnte es auch sein, dass David sie auch versorgt hat, dass er ihnen Essen gegeben hat. Der Kontext ist ein bisschen vage, wir wissen nicht genau. Auf jeden Fall, die erste Auslegung ist sehr wahrscheinlich, die zweite könnte auch sein. Aber jedenfalls, wenn David das sagt, meint er, ich habe echt für dich gearbeitet. Ich habe dir freundlich gegenüber gewesen. Kannst du mir auch freundlich gegenüber sein? Kannst du mir irgendwas geben, was du uns geben kannst? Irgendwas zu essen. Irgendwas nur. Und eine Sache, die ich sagen will, ist, dass Davids Demut, ja, ihm sagt nicht, ich habe nicht das getan und deshalb ist das jetzt, was du mir zahlen musst. Also während meiner Highschool-Zeit, während meiner Hochschulzeit war ein Hurricane, ein Wirbelsturm, Katrina. Und es ist ganz viel kaputt gegangen. Und eine Sache, die schlimm war, da war sehr viel Bäume und Dreck und alles zerstört. Und sofort danach hatten Menschen, haben sie sich an die Arbeit begeben mit Kettensägen und haben alles auf dem Weg geräumt. Und es war eine sehr freizügige Zeit, wo viele anderen geholfen haben. Es war echt cool. Auch viele Gemeinden haben geholfen, Sportvereine, alle haben mitgeholfen, den Schaden aufzuräumen. Es war echt eine, ja, eine tolle Sache. Aber dann wurde es schnell anders, wenn Menschen später kamen und die haben einen Baum auf dem Gras gesehen, umgefallen. Dann sind Leute gekommen, haben die Sachen extra weggeräumt, super Arbeit geleistet und dann kamen sie später an die Tür und haben dann geklopft. Hey, 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 klopf, klopf. Es waren auch oft ältere Leute, die das Haus gehört haben. Und ja, wir haben, dann kommen die und sagen, hey, ich habe hier den Baum weggeräumt, viel Arbeit rein. Und dann sagen die alten Menschen, ja, ich habe euch nicht gefragt. Ich meine, ich habe euch nie gefragt. Heute Abend hätte mein Sohn es vielleicht weggeräumt. Und jetzt habt ihr es weggeräumt und wollt von mir Geld haben. Jetzt habt ihr also mich als jemand ausgenutzt, der in Not war. Und das macht David hier nicht, sondern David sagt hier, ich war gut zu dir in einer schwierigen Zeit für dich, könntest du mir jetzt auch helfen? Er bettelt wie ein Bettler, der kein Auswähler ist, er ist nicht verwöhnt. Und ja, hier sehen wir den großen König David. Und er antwortet ihm in einer Art, die eigentlich anzeigt, dass er vielleicht ihn auch schon kannte. Denn er sagt hier, nun gib doch deinen Knechten und deinem Sohn David. Er nennt das hier vielleicht sind wir verwandt, ich bin ja, wie ein Sohn für dich, ich bin dir nah. Und das ist die demütige Art, wie er anfragt. Und dann, ja, wechselt der Text auf die harte Antwort, die er kriegt. Vers 9 sehen wir erstmal, dass die jungen Burschen so hingingen und dann von ihm ja, er sagt nämlich hier, wer ist David? Wer ist der Sohn Isais? Heutzutage gibt es immer mehr Knechte, die ihren Herren davonlaufen. Und wir sehen hier dreifach einen Angriff auf die Integrität und die Person Davids. Erstens mal, wer ist dieser David? Ich kenne dich gar nicht. Du bist viel weniger wert wie ich. Du hast überhaupt keinen Grund, mit mir zu sprechen. Du bist nicht auf der gleichen Stufe wie ich. Das ist, ich will dich erinnern, das ist der David, dessen Berühmtheit so wichtig war, dass die Massen des Volkes Israel ihm gesungen haben, Saul hat 1000 umgebracht, David aber 10.000. So berühmt war er, so wichtig war er, dass alle Dinge, die er als ein Champion, als ein Anführer der Armee getan hat, dass der König selbst ihm seine Tochter als Frau versprochen hatte und ihn dann später als seine Hauptgefahr und sein Gegner angesehen hat. Und dann, zweite Anschuldigung, wer ist hier der Sohn Isais? Das ist eine echte Beleidigung für seinen Vater, für seinen Haushalt. Du bist ein Bettler, du bist ein Niemand. Du willst hier für deinen ganzen Haushalt sprechen? Du hast überhaupt keine wichtige Familie. Warum soll ich für dich mich interessieren und dir zuhören? Und dann sagt er sogar und beschuldigt ihn, gegen den König zu sein. Oh, es gibt immer mehr Knechte, die ihren Herren davonlaufen. Und du sagst dir vielleicht, das hört sich ein bisschen an wie Kinder auf dem Spielplatz. Das ist ja nicht so schlimme Anschuldigung. Aber ja, das ist tatsächlich die Wahrheit, dass die Beleidigungen zwischen Kindern und Erwachsenen manchmal ziemlich ähnlich sind. Aber nochmal, wer ist David? David ist der gesalbte König, der kommt, der auf dem Thron sitzen wird. Und das ist ganz wichtig. Es ist nämlich eine Beleidigung, nicht nur gegen ihn, sondern auch an seine Knechte, die ihm nachfolgen. Und es nimmt ihr Herz. Denn Zuerst lesen wir jetzt die erste schlechte Reaktion, nämlich die von Nabal. Und dann, wenn David davon erfährt, von der Antwort Nabals, sehen wir nun die zweite schlechte Antwort, nämlich die von David. Die von David ist noch mal schlimmer. Denn es heißt hier im Vers 12, da kehren die Burschen wieder. Und David drehte sich um und sprach zu seinen Männern, jeder gürte sein Schwert um. Und jeder gürte sein Schwert um. Und David gürtete sein Schwert um. Und er zogen etwa 400 Mann hinauf, während 200 über dem Gepäck da blieben. Was hast du kannst du dich noch erinnern, was er gesagt hat? Er wird ihn töten. Er wird dorthin gehen und jedes männliche Leben zerstören und töten. Er wird seinen Namen für immer abschneiden aus dem Volk Israel. Um es auf Hebräisch zu sagen oder in Jüdisch, er würde alles nehmen, er wird seine Knechte, seine Frauen, alles wird er nehmen. Und niemand wird sich mehr über dich, an dich erinnern. Ich werde dich auslöschen. Es ist eine große Sache hier. Das ist ein sehr reicher Eigentümer von Schafhirten. Und David sagt hier, du wirst rausgelöscht. Ich werde dich abschneiden. Du wirst nicht mehr erinnert werden. Und das ist die zweite schlimme Antwort. Also erstmal einer, der Böses, Gutes mit Bösem vergilt und dann die zweite Antwortung, dass Böses mit Bösem vergolten wird. Und das ist auch das Verständnis des Textes, nämlich die Frage ist, sollte man Böses mit Bösem vergelten? Und das ist auch der Hauptteil des Gesprächs mit Abigail und David und zwischen dem Herrn und Abigail und David. Während die Schrift weitergeht und die Geschichte weitergeht. Und was ich sagen will, ist, dass David genug Grund hatte, um gerechterweise zornig zu sein. Das war eine echte Beleidigung. Das war nicht einfach nur ein kleiner Kommentar, den man einfach ignorieren konnte, sondern es war ziemlich krass, ein ziemlicher Verrat an David. Ziemlich ernsthaft. Und das ziemlich grundlos. David hatte also Grund für gerechten Zorn, aber er hatte keinen Grund auch Böses wieder zu bezahlen. Also zweimal falsch macht nicht einmal richtig, hast du vielleicht schon mal gehört. Es würde nichts tun, außer ein Herz noch härten und Sünde gegen den Herrn herausbringen. Sünde mit Sünde vergelten bringt keine Gerechtigkeit vor Gott. Und diese Situation, in der ist David, Er handelt aus Zorn und er denkt nicht mehr nach, was Gott gefällt. Und wenn du David kennst, weißt du, das ist normalerweise nicht der Fall. Wenn wir Davids Lieder singen oder seine Gebete, dann wartet David auf den Herrn und hart auf den Herrn. Wir hören, wie David sich auf Gott verlässt in allen Situationen, in allen Schwierigkeiten und wartet auf das Leiten des Herrn. Mit Saul, erinnert euch die Beleidigung Sauls und die Verfolgung oder Goliath. Was ich also sagen will, ist, wenn wir David hier sehen, dann sehen wir, dass David hier ein echter Narr selbst ist. Selbst also die großen, die guten, beispielhaften Menschen, gottesfürchtigen Menschen, machen große Fehler. Was für eine echt böse Sache, das Blut eines Menschen auf sich zu nehmen, weil er ihn beleidigt hat. Und dann lesen wir weiter in den Versen 14 bis 44 das hilfreiche Eingreifen, dritter Punkt. Einer der jungen Männer, Vers 14, geht zu Abigail und sagt ihr was. Ich glaube, dass dieser junge Mann einer der Schäfer ist. Das können wir aus dem Text sozusagen folgern, schlussfolgern. Denn er geht zu Abigail und sagt ihr, siehe, David David, Entschuldigung, ich bin hier verrutscht. Siehe, David hat Boten ausgesandt, und unseren Herrn freundlich gegrüßt. Und sie haben sich gut um uns gekümmert, bei Nacht und bei Tag, als wir draußen waren mit den Schafen. So bedenke nun und sieh, was du tun kannst, denn es ist gewiss ein Unglück beschlossen über unserem Herrn und über seinem ganzen Haus. Und er ist ein solcher Sohn Belials, dass ihm niemand etwas sagen kann. Siehst du den Umstand? Siehst du, was hier passiert? Also, er kommt an seine Herrin, der Knecht, und sagt, bitte tu etwas. Aber ich weiß nicht, warum der Narr so gehandelt hat. Und niemand kann ihm was sagen und ihm ist nicht zu helfen. Aber David wird sicher kommen und Rache üben über diese böse Sache. Bitte, tu etwas, Abigail. Bitte, sie haben uns nicht zuleide getan. Mach etwas. Greife ein und tu etwas, was Nabal nicht tun kann. Denn er ist ein Nutzloser und niemand kann mit ihm reden. Und im Vers 18 sagen wir, dass Abigail, diese wunderschöne und kluge Frau, schnell 200 Brote und 2 Schläuche Wein und 5 zubereitete Schafe, sie hat 5 Schafe genommen, erinnert euch, gell? Das waren 2000, glaube ich. Also es war keine große Sache gefragt. Es war keine Riesensache. Also ein paar Scheffel Korn und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen. Und sie sandte sie vorwärts mit den jungen Burschen und sagte, ich komme euch hinterher. Sie hat sofort gehandelt. Sie sieht die Umstände, sie sieht die Beleidigung und das Bösartige Nabals. Und sie sieht potenziell, dass David bösartig und falsch handelt. Und sie sieht diese Gefahr. Er ist mit 400 Leuten, er kann kommen und er wird uns alle niedermachen. Also schnell, handle und gib ihnen das und ich komme hinterher. Gib ihnen das und ich werde flehen. Ich werde mit ihm reden. Und vielleicht können wir die Umstände enden. Wir lesen im Vers 20, als sie auf dem Esel ritt und im Schutz des Berges hinabzog, siehe, da kamen David und seine Männer herab ihr entgegen und so begegneten sich ihnen. David war also schon auf dem Weg. Er war schon auf dem Weg. Er hatte schon den Plan gefasst. David hatte gesagt, fürwahr, ich habe alles, was diesen da in der Wüste gehört, umsonst behütet, sodass nicht das Geringste verloren gegangen ist. Und er vergilt mir Gutes mit Bösen. Und dann im Vers 22, David verflucht sozusagen oder er legt ein Eid ab fast schon. Gott tue solches und füge noch mehr zu den Feinden Davids, wenn ich nicht von allem, was dieser hat, bis zum hellen Morgen einen übrig lasse, der männlich ist. Er war sowas von zornig. Er ist wutentbrannt. Egal, wo Nabal hier wohnt, wir wissen es nicht genau, aber während er sich seinem Haus nähert, ist er wütend. Und wir lesen, dass als sie David sah, dass sie runterfiel auf die Knie und bettelte und sagte, auf mir allein sei die Schuld. Wie kann das sein? Sie hat doch überhaupt nicht mal gewusst, dass diese jungen Burschen da waren. Sie hat nicht mal mitgekriegt, dass die angefragt hatten für Essen. Und sie war bestimmt nicht die schuldig ist für diese bosartige Antwort. Aber in ihrer Ernsthaftigkeit und in ihrem Eintreten sagt sie, gib mir die Schuld. Es ist wie wenn sie sagt, wenn du ihn schlagen wolltest und ihn töten wolltest, dann töte mich. So stellt sie sich vor ihn. Sozusagen das Gesicht zum Boden und sagt, das ist alles meine Schuld. Und dann ringt sie mit ihm und sagt, hör das Wort deiner Magd. Schau nicht diesen Sohn Belias an, den Mann Belias, Nabal, denn er ist wie sein Name, Narr ist sein Name und Narrheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Burschen meines Herrn, die du gesandt hast, nicht gesehen. Und sie beschreibt das hier, diese Entschuldigung. Und was macht sie hier? Sie ist wie ein Diplomat. Sie tritt ein. Sie versucht, die Menschen zu retten. Nicht nur das, sondern sie versucht auch, Davids Blutschuld zu verhindern. Denn sie sagt im 26. Vers, nun aber mein Herr, so wird es schwierig hier, weil er immer Herr heißt, aber erstmal mein Herr, damit ist David gemeint, kleine Buchstaben, also Adonai. also mein Herr, mein Höhergestellter, mein Meister, Adonai. Und so war der Herr lebt hier in Kapitälchen, also Yahweh, der Herr des Himmels, der echte Name des Herrn. Und hier sind unsere Übersetzungen natürlich schwierig. Aber nur mein Herr, David, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, der Herr hat dich daran gehindert zu kommen, um Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen nun deine Feinde und die, welche meinen Herrn übel wollen, werden wie Nabal. Sie sagt, ich bin schon in deinem Weg und deine Armee ist schon gestoppt und der Herr greift schon ein. Als ich die Predigt geschrieben habe, haben wir nicht nur zwei schlechte Antworten, sondern wir haben auch zwei Eingreifen eigentlich. Denn einmal das Eingreifen von Abigail, sondern auch das Eingreifen des allmächtigen Gottes. Denn diese Truppe von Soldaten hätte sie auch niederschlagen können und sie ignorieren können. Aber der Herr hat es verhindert. Der Herr hatte seine Hand da drin. Und er hat verhindert, dass der große David sich schmutzig macht in Sünde. Im Vers 28 sagt sie, vergib doch deiner Magd die Übertretung, denn der Herr wird gewiss meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil mein Herr die Kriege des Herrn führt. Und nichts Böses soll an dir gefunden werden, dein Leben lang. Wieder. David, verstehst du es nicht? Du hast wichtigere, hohe Dinge, große Feinde, die du niederschlagen musst. Lass dich nicht hier hinreißen für so eine kleine Boshaftigkeit. Und sie sagt weiter. Und das ist eine fast eine niederträchtige Art, wie sie über ihren Mann redet. Aber sie sagt wahrscheinlich die Wahrheit. Ich meine, hört euch das an. Ja. Und während es weitergeht, versichert sie David, dass im Vers 30, dass was immer der Herr, dass der Herr alles, was er dir angetan hat, dass er dich zum König gesagt hat, so soll nicht ohne Grund mein Herr David Blut vergießen. Und wenn immer der Herr mit dir weitergeht, so vergiss mich nicht. Sie sagt ihm also, hey, du wirst König. Das Letzte, was du jetzt machen tust und brauchst, ist einen unschuldigen Mann niederschlagen und sein Blut vergießen. Sei kein Gorilla-Anführer, der Blut vergießt, nur weil jemand dich beleidigt hat. Und eine Sache, die wir sagen sollten, wir Christen sollten einschreiten. Wir sollten Diplomaten sein und sollten einschreiten. Und einschreiten und sagen, verstehst du nicht, du wirst zwar hier beleidigt, auch ohne Grund, aber das heißt doch nicht, dass du hier das Leben nehmen kannst. Wir sollten Menschen sein, die Mut haben, weil wir einen Gott im Himmel haben, der einschreiten kann. Und das ist, was auch ihr vorschwebt, dass Abigail den Glauben hat. Und so ein Volk sollten wir auch sein. Ein Volk, das Glauben hat und es ihr nachtut. Und einzuschreiten. Denn wir haben einen Gott, der einschreitet. Greif ein, denn wir sind ein Volk, das einen Gott hat, der eingreift. Wir sehen weiter, dass David dann ihr Recht gibt und ihr antwortet im Vers 32. Da sprach der Herr David zu Abigail, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich im heutigen Tag mir entgegengesandt hat. Und gesegnet sei dein Verstand und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mit meiner eigenen Hand mir zu helfen. Und David sieht sofort von dem, was wir reden. David sieht sofort, wie sie eingeschritten ist und wie sie hier für Gott gesprochen hat. Und er sieht Gottes Treue in hier, da drin. Und er ist sofort in Dankbarkeit. Denn er sagt im Vers 43, denn so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, der mich daran gehindert hat, dir Böse zu tun. Wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, so wäre bei dem Nabal bis zum hellen Morgen nicht einer übrig geblieben, der männlich war. So nahm David von ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr: Ziehe wieder in den Frieden, in dein Haus hinauf. Siehe, ich habe auf deine Stimme gehört und deine Person angesehen. Also alles ist geschehen. Es ist vorbei. Es ist eingegriffen. Zumindest in der Art, was David und Abigail angeht und Nabal. Wir sehen jetzt, was David hätte von Anfang an machen sollen. Nämlich ein Verlassen auf den Herrn, ein wirklich ein Festhalten an Gott, der auch den Namen Gottes selber rächen kann. Ich meine, Goliath hat Gott selbst beleidigt und David sagt ja auch, der Herr wird es richten. Und zieht seine Hand zurück. Und Abigail geht zurück, sehen wir. Und Abigail, es sagt ihr, dass ihr Mann ein Fest hat, wie ein König. Das zeigt sein selbstzentriertes Herz. Und Matthew Henry hat kommentiert, das ist hier sein erster Tod. Deshalb denkt sie auch bestimmt, ich kann ihm das jetzt sowieso nicht sagen. Also wartet sie, bis er ausgenüchtert ist. Und dann sagt sie ihm, was sie getan hat, um den Frieden wiederherzustellen zwischen David. Und wir lesen hier, dass sein Herz starb und wie ein Stein wurde. Das ist ein hebräischer Satz hier, der ziemlich wörtlich wiedergegeben ist hier. Nämlich so etwas wie eine Art, ja, ist es ein, ich weiß nicht, ist es eine Art, ja, wie sagt man, Herzstillstand oder ein Schlaganfall? Naja, wenigstens Matthew Henry kommentiert hier, das ist sein zweiter Tod. Und im Vers 38 lesen wir dann, dass er wirklich starb. 10 Tage später. Er ist also nicht nur hingefallen und sein Herz nicht nur wie ein Stein, sondern er ist jetzt wirklich tot. Es ist vorbei. Es ist kein Leben mehr in ihm. Der Herr hat die Rache gegeben, die David zustand. Es war Gott, der es nun getan hat. Im Vers 93 lesen wir, dass David, er sagt in seiner Interpretation, gelobt sei der Herr, der meine Schmach an Nabal gerecht hat und seinen Knecht von Unrecht abgehalten hat. Wieder das Unrecht, das andere tun, uns tun, erlaubt nicht, dass wir Unrecht machen, tun den anderen. Jemand, der gegen uns sündigt, selbst mit gerechtem Zorn haben wir nicht das Recht, zurückzuschlagen und selber zu sündigen, sondern wir müssen immer ein Volk sein, das zu dem Herrn schreit und seine Worte ihn abwartet, auf ihn harrt und auf ihn verlässt, sich damit er uns verteidigt. Und dann ändert der Text sich ein bisschen, denn von Nabal wendet sich jetzt das Abigail zu. David hat sie nur einmal getroffen. Er kannte sie nicht davor. David hat also nicht gesagt, hier, nimm das mit und vergifte deinen Mann damit, damit ich dich nachher als Ehemann haben kann. Aber nun, da sie alleine ist, eine Witwe, fragt er sie nach ihrer Hand. Und sie antwortet und stimmt dem zu. Sie geht also auf einen Esel und sie gibt auch die Esel den Knechten, die David gesandt hatte. Also sie zeigt auch ihre Fürsorge für diese Menschen. Sie sagt auch nicht einfach, jawohl, ich will deine Königin sein, sondern sie spricht von sich ihre Magd. Und nicht nur dir, sondern zu allen Leuten, die unter dem König stehen oder unter David. Und sie geht und heiratet ihn. Und im Vers 42 hören wir, dass sie ihre Frau, Entschuldigung, bekommen war. Und auch in der ähnlichen Zeit wahrscheinlich waren zwei andere Frauen Davids Frau geworden. Und wir fragen uns, was geht hier ab? Ich meine, niemand in unserer Gemeinde hat mehr als eine Frau. Das ist auch gut so. Und viele, die eine Frau haben, sagen bestimmt auch, mir reicht eine. Und viele Frauen würden sicherlich auch sagen, ich brauche ja nicht mehr als einen Mann. Aber David hatte eigentlich schon eine Frau, denn Michal, die Tochter Sauls, war ihm versprochen worden. Aber im Vers 44 lesen wir, dass Saul in seinem Zorn Michal, seine Tochter, nahm und dem Palti gab, dem Sohn Lais aus Galim, zur Frau. Er hat einfach David seine Frau jemand anders gegeben. Und David sah das als ein Ehebruch, der ihm aufgestülpt wurde. Und deshalb nahm er auch Abigail dann zur Frau. David hatte keine Wahl darin und hat hier mehrere Frauen sogar genommen. Wir fragen uns, was ist hier, wenn David zwei oder sogar drei Frauen nimmt, ist das richtig? Die Antwort ist nein. Nach dem Neuen Testament vor allem ist das sehr klar. Heute Morgen hatten wir es auch. Der Mann einer Frau heißt es da im ersten Timotheusbrief. Es könnte sich hier um Scheidung handeln, aber wahrscheinlich im ersten Timotheus vor allem geht es um mehrere Frauen. Es war aber nicht so. Es war nämlich am Anfang so, Entschuldigung, nämlich bei Adam war es eine Frau, die für ihn gemacht wurde, die passend zueinander waren, die ein Fleisch wurden. Und Adam sagt dann zu seiner Frau: Siehe, Fleisch meines Fleisches und Leib meines Leibes. Und in der sündigen Natur nach dem Sündenfall, vor allem in Israel, sehen wir dann, dass mehrere Frauen manchmal genommen werden, manche ganze Harems von Frauen. Und das ist nicht gottesfürchtig. Das ist David, der sich hier der kulturellen Norm beugt und der Sünde, die auf jeden Fall, die einfach seiner eigenen Lust gemäß ist. Wir könnten einfach sagen, David, der zwar viele gute Sachen gemacht hatte und sehr gottesfürchtig war, sehr gottesfürchtig und viel Glauben an den Herrn hatte, aber er war nicht perfekt. Er war nicht der Messias. Er war nicht mal ansatzweise so groß wie der wahrlich große Sohn Davids, der echte Messias, der nur eine Braut hat, nämlich die Gemeinde. Und deshalb sage ich auch, Männer, es gibt nur eine Frau, die ihr bekommt. Deshalb halten wir uns auch daran. Lasst uns zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir beten zu dir, dass du uns hilfst, dass du auf unser Herz legst, wie du bist, über deinen Charakter, deine Kraft, dein Zweck in dem Volk, in dem Leben deines Volkes. Hilf uns, gottesfürchtig zu sein, dass wir uns nicht hingeben, wie David es in dem Moment gab, in dem er seinen gerechten Zorn in Sünde fließen wollte, sondern wir bitten dich, dass du uns heilig machst, heiligst und dass wir alles gegenüber dem prüfen, was du willst und was dir gefällt und dass wir alles Jesu Christi und seiner Herrlichkeit unterordnen. Alles beten in Jesu Namen. Amen.